so maître et possesseur de la nature, wie der Philosoph René Descartes in seinem Discours de la méthode von, schlag mich tot, ich glaube 1637, einmal formuliert hat. Nun ging es darum, die Welt nach Maßgabe des eigenen Willens zu gestalten, mithilfe der Wissenschaft, die diese Welt uns verfügbar machen sollte, und mithilfe der Technik, die diese Welt beherrschbar machen sollte. Was sich damit in Europa durchsetzte im 17., 18. und 19. Jahrhundert, ist etwas, was der Philosoph Friedrich Nietzsche, der sich selber als einen leidenschaftlichen Europäer gesehen hat, als den Willen zur Macht bezeichnete. Der Willen zur Macht ist nach Nietzsche das Kennzeichen des neuzeitlichen modernen Menschen. Und ich würde sagen, damit ist eine schon nicht schlechte Beschreibung vorgelegt worden, die zumindest etwas über den Menschen der westlichen Neuzeit zum Ausdruck bringt. Nämlich dieser Drang, mithilfe des eigenen Willens und mithilfe der durch Technik und Ökonomie gewonnenen Macht, sich zum Herrn über die Erde aufzuschwingen und in diesem Sinne an die Stelle zu rücken, die vormals durch den Gott der alten Religion besetzt war. Und wenn das denn so ist, und wenn wir uns dann fragen, wie die Geschichte womöglich weitergeht, dann können wir Bezug nehmen auf ein, wie ich finde, wirklich lesenswertes und sehr nachdenklich machendes Buch, das den Titel Homo Deus trägt und von dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari stammt, der den Standpunkt vertritt, dass die Geschichte des europäischen Menschen der Neuzeit mutmaßlich dahingehend weitergehen wird, dass der Wille zur Macht und die Bereitschaft, selber die Rolle Gottes zu übernehmen, uns dazu führen wird, im 21. Jahrhundert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, von Robotik, Nanotechnologie und so weiter, uns selber nun vollends an die Stelle Gottes zu rücken, indem wir die drei großen Attribute auf uns selber beziehen können, die vormals für Gott reserviert gewesen sind, nämlich Allmacht, Allwissenheit und Unsterblichkeit. Allmacht oder Allwissenheit mit Hilfe von Big Data, Allmacht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Unsterblichkeit mit Hilfe von Gentechnologie, Biotechnologie, Robotik und dergleichen mehr. Der Homo Deus, von dem Harari spricht, ist nach meinem Dafürhalten der König unter den Gespenstern, das größte Gespenst, das die Menschheit bisher ersonnen hat und unter dessen Herrschaft wir zunehmend geraten. Die Philosophie, die den Homo Deus, also den absolut gewordenen Willen zur Macht, den zum Gott sich aufgeschwungen habenden Menschen predigt und verehrt, nennt sich ja auch nicht zufällig Transhumanismus. Das heißt, es geht ja darum, über den Humanismus, über das Menschliche hinauszugehen. Ja, letzten Endes geht es darum, den Menschen, so wie wir ihn kannten, abzuschaffen und durch ein Mensch-Maschine-Mischwesen zu ersetzen, in dem ja die Gespensterherrschaft, von der ich gesprochen habe, letztlich absolut und total zu werden droht. Dieser Homo Deus, dieses Mensch-Maschine-Mischwesen, ist nach meinem Dafürhalten nun aber nicht ein Stier, dem sich Europa auf ihrer Reise in die Zukunft anvertrauen sollte. Diesen Stier, glaube ich, sollten wir nicht bei den Hörnern packen. Ich glaube, wenn wir diesem Projekt des Transhumanismus huldigen, dann wird es das sichere Ende Europas bedeuten. Ich glaube, wenn wir das verhindern wollen, und ich denke, wir sollten es verhindern, dann müssen wir einen anderen Weg gehen. Dann müssen wir die Gespensterherrschaft brechen. Und wie ich schon sagte, das kann uns nach meinem Dafürhalten nur auf dem Weg der Begeisterung gelingen. Der Begeisterung wofür? Der Begeisterung eben für den Geist, den Europa damals bei den Hörnern packte. Die Begeisterung für den Geist, der Europa am Anfang befruchtet hat. Und dieser Geist ist eben ein ganz anderer Geist als der Geist des Homo Deus. Es ist ein ganz anderer Geist als der Geist des Transhumanismus. Nein, das ist der Geist dessen, was ich gerne den europäischen Humanismus nennen möchte. Ich glaube, wir brauchen keinen Transhumanismus, sondern wir brauchen die Renaissance des europäischen Humanismus. Was damit gemeint ist, möchte ich jetzt versuchen darzustellen. Der Geist, der Europa wecken, ja, der sie begeistern und vielleicht auch heilen könnte, ist eben nicht der Geist des Willens zur Macht, beziehungsweise es ist nicht der Willen zur Macht, sondern ich denke, der Geist, der Europa wecken, heilen und begeistern kann, kann nur ein Geist der Liebe und ein Geist der Lebendigkeit sein. Nicht der Geist einer Machtreligion, wie es die alte abrahamitische Religion war, sondern ein Geist der Seinsreligion. Was meine ich damit? Wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen, dann können wir feststellen, dass es immer nur zwei Arten von Religionen gegeben hat. Die Machtreligion, die die Macht verehrt, die das Sein hervorgebracht hat, oder die Seinsreligion, die sich damit begnügt, das Sein dieser Welt selbst als etwas zu verehren, das als göttlich erscheint, weil es an sich, in sich, die Sinnstiftung für das menschliche Leben möglich macht. Eine solche Seinsreligion kennen wir von den Anfängen Europas, nämlich aus dem alten Griechenland. Die alte griechische Kultur, die diesen Mythos von Europa hervorgebracht hat, war eine Kultur im Lichte einer Seinsreligion, das heißt einer Religion, die das Sein dieser Welt als ein heiliges Sein beschrieben hat und die gar nicht danach fragte, welche Macht denn eigentlich dieses Sein hervorgebracht hat. Diese Frage interessierte die Griechen nicht. Und das kann man an einem einzigen Wort ablesen, was mich immer wieder total fasziniert, nämlich an dem Wort, das das alte Griechische gebrauchte, um diese Welt beim Namen zu nennen. Das Wort, das die Griechen für die Welt verwendeten, lautet Kosmos. Und dieses Wort ist den meisten von uns bekannt aus der Kosmologie, also aus der Wissenschaft, die sich mit den Weiten des Weltenraumes beschäftigt. Das Wort Kosmos steckt aber auch in unser Wort Kosmetik und bedeutet da die Fertigkeit des Menschen, sich ein schönes Antlitz oder ein schönes Äußeres zu geben. Und das verweist auf die eigentliche Bedeutung von Kosmos. Kosmos heißt nämlich schöne Ordnung. Und daran können wir erkennen, dass diesen Griechen die Welt, in der sie lebten, als eine schöne, sinnvolle, bejahbare Ordnung erschien, als etwas an das sich rückzubinden, den Menschen der Sinnhaftigkeit seines Seins gewiss sein ließ. Der Sinnhaftigkeit des eigenen Seins, aber auch der Sinnhaftigkeit dieser Welt im Ganzen. Und so müssen wir uns nicht wundern, dass dieser Kosmos, diese Welt, diese schöne Ordnung, wie die Griechen sie nannten, für sie ein Gegenstand ihrer leidenschaftlichen und begeisterten Liebe gewesen ist. Diese Griechen waren von einer leidenschaftlichen Liebe, die sie Eros nannten, beseelt zur Welt als solchen. Und genau diese innere Haltung, diese Seinsreligion ist es, die letzten Endes die große erste Blüte der europäischen Kultur möglich gemacht hat. Es ist diese innere Haltung gewesen, die den Geist Europas zum ersten Mal in der Welt hat wehen lassen, eben jenen Geist, von dem ich glaube, dass seine Renaissance oder seine Re-Renaissance das Gebot der Stunde ist. Was alles verdankt sich diesem Impuls, dieser Rückbindung an das Sein dieser Welt? Ich glaube, es ist letzten Endes tatsächlich nicht mehr und nicht weniger als eben diese Offenbarung des europäischen Geistes, die wir nach den Zeugnissen im antiken Griechenland beobachten können. Damit einhergeht eben die Entdeckung der europäischen Werte, von denen ich schon gesprochen hatte, auf die ich gleich nochmal zu sprechen kommen werde, die von dem antiken Delphi aus in die Welt gestrahlt sind. Damit einhergeht die Entdeckung des Politischen und die Erfindung der Demokratie in Athen. Damit einhergeht die Entstehung der Philosophie, der Wissenschaft in den großen Städten an der kleinen asiatischen Küste, Ephesus und Milet, aber ebenso auch in Athen. Und überhaupt diese Idee eines europäischen Humanismus, die erstmals im antiken Griechenland greifbar wird und dann eben in der Renaissance eine Wiedergeburt erlebt hat. Vor diesem Hintergrund also steht meine These, ja, was Europa heute braucht, was wir in Europa hier und heute brauchen, das scheint mir nichts anderes zu sein, als, wenn man so will, eine neue Version der alteuropäischen Seinsreligion, beziehungsweise eben eine Renaissance des europäischen Geistes und des europäischen Humanismus. Ich glaube, darunter brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Es geht ums Ganze. Es geht um die grundlegende Matrix unseres Denkens, die wir dann in den unterschiedlichsten Richtungen durchbuchstabieren und entfalten, entwickeln können und müssen. Also eine Wiedergeburt des europäischen Humanismus, ich glaube, das ist das Projekt, nach dem die Zeit verlangt. Was ist aber damit eigentlich gemeint? Das ist ja zunächst mal nicht mehr und nicht weniger als ein Schlagwort, europäischer Humanismus. Ja, da kann sich jeder alles Mögliche darunter vorstellen. Und deswegen möchte ich jetzt zum Ende meines Vortrages noch so ein paar Signaturen dessen erkennbar machen, was der europäische Humanismus meines Erachtens zum einen für jeden einzelnen Menschen bedeutet, zum anderen aber auch für die Organisation unseres Gemeinwesens. Ich hatte es gerade schon kurz angesprochen, die Wiege des europäischen Humanismus ist in meinem Verständnis das kleine Städtchen Delphi am Südhang des Parnassgebirges in Zentralgriechenland. Und dort in Delphi befand sich eines der wichtigsten Heiligtümer der alten Welt, das berühmte Orakel, was eine Orakelstätte des Gottes Apollon war. Und dort in Delphi standen am Eingang zu dem Tempel, an dem sich das Orakel befand, einige Worte in Stein gemeißelt, die jeden, der dort als Ratsuchender vorsprechen wollte, zunächst einmal ins Auge stachen. Das erste Wörtchen, was dort stand, bestand nur aus einem einzigen Buchstaben, nämlich aus dem Epsilon. Und die Philologen sind sich darüber einig, dass man es wohl am besten mit sei übersetzt, also sein im Imperativ. Zum anderen stand dort das Wort gnotisauton, was auf Deutsch so viel heißt wie erkenne dich selbst. Und zum dritten stand dort mäden agan, nichts im Übermaß, was an anderer Stelle variiert wurde mit dem Wort ariston metron, das Beste ist das Maß. An diesen drei Worten können wir uns ein bisschen orientieren, wenn wir diese Grundintuition dessen verstehen wollen, was ich den europäischen Humanismus nenne. Das erste Wort, wie gesagt, einfach nur Epsilon, sei. Was das bedeutet, können wir eigentlich erst dann richtig ermessen, wenn wir uns das vor Augen führen vor der Kontrastfolie des neuzeitlichen europäischen Mindsets, wie er eben unter dem Einfluss der Machtreligion entstehen konnte. Die neuzeitliche Moral fordert nämlich den Menschen dazu auf, zu wollen und seinen Willen machtvoll zu unterfüttern. Das ist das Grundprojekt. Uns wird immer gesagt, was wir wollen sollen. Uns werden Werte genannt, von denen wir meinen, dass wir sie in unserem Tun umsetzen müssten. Du sollst wollen, ist der moralische Imperativ. Einen solchen moralischen Imperativ kennen die Griechen nicht, sondern bei ihnen heißt es einfach, sei. Sei, was du bist. Oder auch werde, was du bist. Es ist ein Appell dazu, Mensch zu sein. Die Frage ist nur, was heißt es, Mensch zu sein? Und deswegen das zweite Wort. Gnotisauton, erkenne dich selbst. Verstehe, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Dieses Gnotisauton ist keine psychologische Nabelschau. Es geht eben dabei nicht darum herauszufinden, was du willst, du, der du nach Delphi kommst. Nein, es geht darum herauszufinden, was du bist, was es bedeutet, Mensch zu sein. Es ist eine Einladung dazu, das Menschsein mit Hilfe des Geistes zu ergründen, um auf diese Weise dann zu ermitteln, an welchen Kriterien wir Maß nehmen können, wenn wir denn wirklich Mensch sein wollen. Wenn wir auf eine gute Weise Mensch sein wollen, wenn wir so leben wollen, dass es dem Wesen des Menschen genügt. Das ist das Programm, das ist die Idee. Und deswegen eben das Beste ist das Maß. Wir müssen sozusagen verstehen, wer wir sind, um auf diese Weise eine Antwort auf die Frage zu erhalten, woran wir Maß nehmen sollten, um unserem eigenen Sein gemäß zu leben. Also auf die Formel gebracht, durch Fragen und Denken das eigene Sein zu ergründen, um so die Maßgabe für ein angemessenes, maßvolles menschliches Leben zu ermitteln. Das genau ist das Programm des europäischen Humanismus. Und er verzichtet eben auf moralische Imperative, die uns sagen könnten, was wir wollen sollen, sondern er stellt vielmehr Fragen, die uns dabei begleiten sollen, das eigene Sein zu ergründen, um uns als Menschen, die das Wesen des Menschen verwirklichen wollen, in die große kosmische Weltordnung, die als eine schöne und sinnvolle Ordnung wahrgenommen wurde, zu integrieren. Das ist das Projekt, um das es dem europäischen Humanismus von Anfang an ging. Und ich glaube, dieses Projekt sollten wir heute neuerlich ausformulieren und ausbuchstabieren. Nochmal ein Blick zurück in die griechische Geschichte, denn dort können wir nun auch einige, wie ich glaube, zielführende Gedanken darüber erfahren, was es denn nun mit dem Sein dieser Welt und dem Sein des Menschen näherhin auf sich hat. Ich sagte ja schon, diese Urintuition des europäischen Humanismus hat zunächst einmal die Wissenschaft beflügelt. Aber eine Wissenschaft, die anders war als die neuzeitliche Wissenschaft. Die neuzeitliche Wissenschaft tritt mit dem Anspruch auf, den Menschen darin zu unterstützen, sich die Welt verfügbar zu machen. Maître et possesseur de la nature, Herr und Meister über die Natur zu sein. Die alte griechische Wissenschaft verstand sich als Theoria, als eine betrachtende Wissenschaft, die versuchte durch genaue Beobachtung das Sein dieser Welt zu ergründen. Man betrachtete den gestirnten Himmel über sich, man betrachtete die Natur, das vegetative Wachstum um sich herum. Man versuchte zu verstehen, was Physis ist, ein Wort, das wir mit Natur übersetzen. Man versuchte, die Grundprinzipien der lebendigen Welt zu ergründen und man wurde fündig. Was in der sogenannten vorsokratischen Philosophie die wichtigste Erkenntnis war, die man in verschiedenen Variationen bei all den Denkern findet, die damals ihre Texte geschrieben und überliefert haben, ist die Idee, dass es bei allem, was in dieser Welt webt und waltet, eine Grundkonstante gibt, ein Grundprinzip, das letzten Endes als die wichtigste, wie soll man das sagen, als der Nomos, wie die Griechen es nannten, als die wichtigste Regel des Lebens zur Geltung zu bringen ist. Nämlich alles, was lebt, strebt danach, Harmonie zu erzeugen. Alles, was lebt, strebt danach, Zustände des Gleichgewichtes, der Balance zu finden. Und zwar nach innen wie nach außen. Es war vor allen Dingen der Philosoph Heraklit von Ephesus, der den Gedanken hervorgebracht hat, das Leben ist ein ständiger Fluss, alles ist permanent im Wandel, doch immer strebt das Leben danach, Gleichgewichtszustände auszubilden, Kohärenzen, harmonische Zustände, eine Einsicht, die gar nicht so weit von dem entfernt ist, was die moderne Biologie oder auch Physik uns heute lehrt. Harmonie, nur um das deutlich zu machen und um ein mögliches Missverständnis abzuwenden, ist nichts Harmonistisches. Das ist nicht piep, 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 wir haben uns alle lieb oder Friede vor der Eierkuchen. Sondern Harmonie im griechischen Sinne bedeutet, die einzelnen, sehr unterschiedlichen Kräfte, Faktoren, Mitspieler in einem Spiel interagieren so miteinander, dass sie alle ihre jeweilige Eigenheit und Individualität entfalten können, aber doch so, dass sie sich dabei nicht gegenseitig blockieren. Das ist zugegebenermaßen eine sehr anspruchsvolle Idee, aber es ist eine Idee, die eigentlich in jedem intakten Ökosystem ihren Niederschlag gefunden hat. Leben ist diese große Symphonie von äußerst unterschiedlichen, teilweise rivalisierenden Kräften, Wesen, wie immer wir es nennen wollen, die aber doch so miteinander interagieren, dass das Ganze in einem irgendwie funktionalen Gleichgewicht funktioniert. Ich kann es nicht besser sagen. Das ist also die grundlegende Idee, die grundlegende Einsicht, die am Anfang dessen, was ich den europäischen Humanismus nenne, ans Licht gefördert wurde, dass eben das Leben überall da gelingt, wo es harmonisch ist, wo sich vieles zu einer stimmigen Einheit oder zu einer stimmigen Ganzheit fügt, wo viele unterschiedliche Kräfte eine in sich spannungsvolle, aber doch in sich stimmige Ganzheit bilden. Hen diapheron he auto ist die griechische Formel dafür, das eine in sich Unterschiedene. Das war, wenn man so will, die Grunderkenntnis, die die frühen griechischen Denker bei der Betrachtung der Welt ans Licht förderten. Und nun ging es darum, das wiederum auf das Menschsein und vor allen Dingen auf das menschliche Miteinander zu übertragen. Und damit kommen wir zu der politischen Idee des europäischen Humanismus. Hier haben wir nämlich die Idee, dass das menschliche Miteinander immer dann gelingt, wo die Einzelnen in einem Gemeinwesen, auf Griechisch in einer Polis, so miteinander interagieren, dass die Polis im Ganzen ein in sich stimmiges, friedliches und in Freundschaft verbundenes Ganzes darstellt, aber doch so, dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger dieses Gemeinwesens in ihrer einmaligen, unverwechselbaren Individualität sich entfalten und sich in das Ganze einbringen können. Dafür braucht es zweierlei. Und das sind nun eben die zentralen Werte, die der europäische Humanismus von Anfang an immer vertreten hat. Es braucht die Gerechtigkeit im Gemeinwesen, das heißt, alle müssen die Möglichkeit und die Chance haben, sich als Individuum in das Gemeinwesen einzubringen. Und es braucht die Freiheit des Einzelnen, die eben sicherstellt, dass das für die Einzelnen auch tatsächlich möglich ist. Freiheit des Einzelnen und Gerechtigkeit im Ganzen. Das ist, wenn man so will, die politische Urintuition, die eben die Vordenker des Politischen im antiken Griechenland propagiert haben, allen voran Solon von Athen, der in seiner Gesetzgebung für Athen schon zu Beginn des 6. Jahrhunderts eben diese Grundprinzipien zur Geltung gebracht hat und damit zum eigentlichen Pionier der europäischen Demokratie geworden ist. Denn Demokratie ist letztlich nichts anderes als eine politische Organisationsform, die genau das zu leisten versucht, was nach dem Verständnis der grundlegenden Prinzipien des Lebens das Miteinander einer menschlichen Gemeinschaft zur Blüte und zum Gedeihen zu tragen vermag. Freiheit der Einzelnen, Gerechtigkeit in der Gemeinschaft. Für die Organisation eines Gemeinwesens ergibt sich dann daraus, dass es eben nicht darauf ankommt, dass es in einem Staat einen machtvollen Potentaten gibt, der über die erforderlichen Instrumente und Techniken und Institutionen verfügt, um machtvoll seinen Willen in einer Gesellschaft durchzusetzen. Nicht Herrschaft ist die politische Idee, die auf dem Boden des europäischen Humanismus gewachsen ist, sondern eine ganz andere Idee, nämlich die Idee, die wir als Demokratie kennen. Politik, so wie die Griechen sie in ihren Anfängen verstanden haben, ist nicht eine Herrschaftstechnik. Das wäre Autokratie. Autokratie bedeutet, man hat einen Potentaten, der Potentat legt seinen Willen fest und der verfügt über die Instrumentarien und Institutionen, diesen Willen in einer Gesellschaft zur Anwendung zu bringen. Und das können autokratische Regime relativ gut. Und nicht zufällig sprach ich am Anfang von der Volksrepublik China, die diesen autokratischen Mindset im Augenblick im Weltmaßstab, wie ich glaube, am authentischsten oder am reinsten zum Ausdruck bringt. Aber Demokratie ist keine Herrschaft, keine Herrschaftsform. Demokratie, und das können wir eben von dem griechischen Humanismus oder vom europäischen Humanismus lernen, Demokratie ist eine Kulturform. Bei der Demokratie kommt es nicht darauf an, dass Herrschaft ausgeübt wird, sondern dass all die Menschen, die sich zu einem Gemeinwesen zusammengefunden haben, miteinander darum ringen und darüber entscheiden, wie sie ihr Miteinander organisieren und gestalten wollen. Nicht die Herrschaft ist das Entscheidende, sondern der Gesprächsraum, der Diskursraum, der in einem Gemeinwesen geöffnet wird. Platon, der sich sehr viele Gedanken darüber gemacht hat, wie eigentlich Politik auf eine gute Weise zu organisieren ist, sagte, der Sinn der Politik besteht darin, in einem Gemeinwesen Frieden und einen Geist der Freundschaft zu etablieren. Harmonie nach innen und nach außen. Eine Organisationsform zu finden, die es den Menschen erlaubt, in ihrer Besonderheit, in ihrer Eigenheit sich in der Welt zu zeigen, aber das Ganze doch eben so, dass man miteinander kooperieren kann. Einheit in der Vielheit, Verschiedenheit in einer Ganzheit, das sind die grundlegenden Ideen, die die Gründerväter der Demokratie versuchten, in dem, was sie eine Eunomia, eine gute Gesetzgebung nannten, zu institutionalisieren, was letzten Endes dann zur Begründung der Demokratie im alten Griechenland geführt hat. Vielheit in der Einheit ist aber auch ein Modell für den, wenn man so will, für den Verkehr zwischen den verschiedenen Gemeinwesen. Und da ist nun diese Idee wiederum eine, die für unser heutiges Europa von so großer Aktualität ist. Denn was brauchen wir in Europa? Wir brauchen doch irgendwie eine Organisationsform der bunten Vielfalt der europäischen Staaten und Kulturen, der Traditionen, die auf diesem relativ kleinen, westlichen Vorgebirge für die große eurasische Platte miteinander leben. Wir brauchen eine Organisationsform, die diese unterschiedlichen kulturellen Eigenheiten, auch politischen und historischen Traditionen ernst nimmt, bestehen lässt, aber so zueinander ins Verhältnis setzt, dass sie sich zu einer in sich stimmigen Ganzheit fügen. Das wäre nach meinem Dafürhalten die Vision, die wir für ein schönes, mutiges und starkes Europa der Zukunft brauchen und von der ich denke, dass es Not tut, sie in Gestalt einer Renaissance des europäischen Geistes, dieses Geistes der Einheit in der Vielfalt voranzubringen. Schließen wir mit einem Blick nach vorn. Ich sprach davon, dass die Welt im Allgemeinen und Europa im Besonderen heute am 15. Juni 2023 vor außerordentlichen Herausforderungen steht. Ich denke, diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, bieten einige Risiken, aber auch einige Chancen. Das große Risiko, wenn wir es nochmal auf die politische Konstellation in Europa zurückbinden wollen, besteht darin, dass wir letzten Endes zurückfallen in diese Matrix des Willens zur Macht. Dann wird es zu einem Wiederaufleben von Nationalismen kommen. Dann wird es nur darum gehen, welche Herrschaftsformen wir entwickeln müssen, um eben den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können. Und ich fürchte, wenn wir in diesen Mindset zurückfallen, dann wird es um die Demokratie geschehen sein. Denn wenn es darum geht, effektive Herrschaft auszuüben, ist die Autokratie die beste politische Form. Aber es geht eben nicht darum, möglichst effektiv Herrschaft auszuüben, sondern es geht darum, als Miteinander in einem Gemeinwesen so zu organisieren, dass die Menschen, die in diesem Gemeinwesen leben, erblühen können. Dass das Leben erblühen kann, dass die Kultur erblühen kann. Dass das Leben gelingt. Und deswegen glaube ich eben, dass wir die Renaissance des europäischen Geistes benötigen. Und ich glaube, gerade in der Situation heute bieten sich dazu auch einige Chancen. Denn natürlich, wir alle wissen, dass das politische Europa in Gestalt der heutigen Europäischen Union nun wahrlich einige Optimierungspotenziale in sich trägt. Und dass, wie man so sagt, nach oben noch sehr viel Luft ist. Aber vielleicht ist das ja gerade die Chance. Vielleicht ist es ja gerade eine Chance, dass wir es versäumt haben, wann war es, Anfang der 2000er Jahre, eine gemeinsame Verfassung für Europa zu finden. Wir haben sie nicht, aber wir könnten uns jetzt wieder daran begeben, an einer solchen Verfassung zu arbeiten. Und zwar an einer Verfassung, die eben von dem europäischen Geist getragen ist. Eine Verfassung, die es nicht darauf ausrichtet, die nicht darauf ausgerichtet ist, möglichst effiziente Herrschaftsmechanismen in Europa zu etablieren, sondern Europa in einen Kulturraum zu verwandeln, in dem wirklich Demokratie gelebt wird. Eine partizipative Demokratie, in der die Menschen die Möglichkeit und die Freiheit haben, die politischen Geschicke in diesem Kontinent mitzubestimmen oder zumindest mitzureden, wenn es darum geht, die Frage aufzuwerfen, wie wir künftig miteinander leben wollen. Ich glaube, diese Chance ist tatsächlich gegeben, wenn sich einfach Europäerinnen und Europäer finden, die bereit sind, den Stier, wie es einstmals Europa tat, an den Hörnern zu packen und sich auf das Wagnis einer ungewissen Zukunft einzulassen, aber einer Zukunft, die der Lebendigkeit selbst, die dem Geist des Lebens vertraut, diesem europäischen Geist, der innerhalb der letzten 2500 Jahren immer wieder Europa zu neuer kultureller Kraft geführt hat und von dem ich glaube, dass er nach wie vor mit den Füßen scharrt, sodass wir eigentlich nur diesen Geist bei den Hörnern packen müssten, um auf eine, wie ich glaube, gute Weise in die Zukunft zu kommen. Deswegen wollte ich heute zu Beginn zu euch über die Renaissance des europäischen Geistes reden. Meine große Hoffnung und mein großer Traum ist es, weil wir hier auch die Zukunft Europas erträumen wollen, dass der europäische Geist neuerlich in Europa zu wehen beginnt, dass er quasi in die Segel dieses doch inzwischen auf eine Sandbank gelaufenen europäischen Schiffes fährt, sodass sich diese Segel aufs Neue blähen und das Schiff Europas in die Zukunft wird steuern können. Und dazu können wir alle etwas beitragen. Ich glaube, wir alle können uns öffnen für den europäischen Geist und zu seinen, zu seinen Boten, zu seinen Agenten werden, um auf unsere Weise dazu beizutragen, dass die Begeisterung für ein gemeinschaftliches, lebendiges Europa in unserer Welt neuerlich entstehen möge. Wir sind hier, ich habe es ja gesagt, um ohne Denkverbote und in Freiheit miteinander ins Gespräch zu kommen. Und deswegen habe ich mir erlaubt, meine persönliche Vision an den Anfang unserer Sommerakademie zu stellen. Und nun danke ich euch allen ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und möchte euch natürlich gerne noch Gelegenheit geben, eure Assoziationen, Gedanken, Einfälle, die euch unter meinem Vortrag gekommen sind, uns mitzuteilen, so ihr das denn möchtet. Aber zunächst erstmal herzlichen Dank.